Wir haben am 12.8. hier keinen Gottesdienst. Der Gottesdienst fällt aus und dafür treffen wir uns in der Dillner Straße. Dort in der Gemeinde, in der Rönnebecker Straße ist das, glaube ich. Ne? Alles klar, in der Dillner Straße natürlich. Der Uwe, der wird eben die Kollekte einsammeln. Und dann haben wir Besuch von wo? Libanon. Also herzlich willkommen hier in der Gemeinde. Und Gottes Segen wünschen wir euch. Und wenn ihr eine christliche Gemeinde angehört, dann nehmt herzliche Grüße mit von uns. Ja, also herzliche Grüße dort an die Gemeinde. Und wo aus dem Libanon? Beirut. Ja, eine unruhige Gegend zurzeit. Und da bedürfen unsere Geschwister im Nahen Osten besonders unsere Gebete. Ich möchte einen Text aus dem Hebräerbrief lesen, aus dem 11. Kapitel, die Verse 1 bis 4. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch solchen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben erkennen wir, dass die Weltzeiten durch Gottes Wort bereitet worden sind, also das, was man sieht, aus Unsichtbarem entstanden ist. Durch Glauben brachte Abel Gott ein größeres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte. Und durch ihn redet er noch, wiewohl er gestorben ist. Und dann Vers 5. Durch Glauben wurde Enoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hat. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommen soll, muss glauben, dass er ist. Welche Bedeutung hat der Glaube? Dieser Brief wurde an jüdische Christen geschrieben, die unter einem enormen Verfolgungsdruck standen, und zwar seitens ihrer Volksgenossen, der Juden. Ihr Glaube an Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Messias, hatte das gesamte jüdische Establishment gegen sie aufgebracht. Sie waren in den Augen der frommen Juden Gotteslästerer, die den Tod verdienten. In den Gemeinden damals haben sich Juden eingeschlichen, die die Christen verunsicherten. Sie sagten, sie müssten die Gesetze des Mose einhalten und befolgen und sich beschneiden lassen. Der Schreiber dieses Briefes warnt davor, den Druck, Jesus zu verleugnen, nachzugeben. Er zeigt uns in diesem Brief, wie viel größer Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist, als die alttestamentlichen Bilder, die von ihm zeugen. Hebräer 11, 1 bis 6. Also er zeigt ihnen, wie viel größer Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist als die alttestamentlichen Bilder, in denen er schon vorgestellt wurde. Wie viel größer seine Abstammung ist, er ist Sohn Gottes. Während das Volk Israel von einem Menschen abstammt, von Abraham. Sein Opfer war viel größer als die alttestamentlichen Tieropfer. Sein Kümmern um uns heute ist nicht zu vergleichen mit dem Priesterdienst, den die Priester damals für ihr Volk versahen. Und die Hoffnung, die Jesus gibt, ist viel größer und unvergleichlich besser als die des alten Bundes. Das Leben der Christen damals war sehr schwierig, weil sie unter diesem Verfolgungsdruck standen. Und es gibt Zeiten im Leben, wo es schwierig wird, wo wir ins Schleudern geraten und das Leben aus dem Ruder läuft. Zum Beispiel gehen Kinder andere Wege, die sich die Eltern vorgestellt haben. Oder der Arzt teilt eine Diagnose mit, die uns Angst macht, die uns erschreckt. Wir fühlen uns als Versager und völlig entkräftet. Vielleicht geht es uns wirtschaftlich nicht gut und wir fragen, wie wir die Zukunft in Zukunft über die Runden kommen sollen. Aber wir sind auch geistlich angefochten. Die Mächte dieser Welt haben unser Denken verkrümmt. Wie damals, zur Zeit, als dieser Brief geschrieben wurde, wurde die frohe Botschaft der Gnade in religiöse Knechtschaft verwandelt und das Bild von Gott verzerrt in das Bild eines kleinlichen Buchhalters, der all unser Tun und Lassen aufschreibt und notiert, um es festzuhalten. Die Liebe wurde erstickt und die Freiheit in Fesseln gelegt. Solche und ähnliche Probleme liegen uns schwer auf dem Herzen. Zudem haben wir das Gefühl, dass Gott sich aus unserem Leben verabschiedet hat. Unser Text spricht zu Juden, die im Glauben mutlos geworden sind und die kein Vertrauen mehr in Gottes Zukunft hatten. Sie waren voller Zweifel, angefochten und verunsichert. In dieser Situation schreibt der Schreiber dieses Briefes: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wie versucht der Schreiber dieses Briefes, den Glauben der Christen zu stärken, ihnen Mut zu machen, an ihren Glauben der unverdienten Liebe und Gnade Gottes festzuhalten? Wenn wir den weiteren Verlauf dieses Textes sehen, dann tut er es dadurch, dass er sie an vergangene Zeiten erinnert. An die vergangenen Zeiten erinnert zu werden, das ist für einige Leute unangenehm. Oft ist es ein Blick in den Abgrund des eigenen Lebens, in Verletzungen und Versagen. Aber der Blick in die Vergangenheit kann auch ein Fenster sein, durch das wir Gottes Güte und liebevolles Handeln in unser Leben sehen. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht. Um was für ein Glauben geht es? Das Wort Glaube hat eine Veränderung in unserer Sprache erfahren, eine Abwertung gegenüber der ursprünglichen Bedeutung. Wir benutzen täglich das Wort Glaube, zum Beispiel, wenn es um die Wettervorhersage geht, könnte man sagen, ich glaube, dass es morgen regnet. Damit meine ich, es könnte sein, dass es morgen regnet. Ich meine, in Bremen ist es keine Kunst, Wetter vorherzusagen, da regnet es immer. Aber hier in unserem Fall ist es eine ungewisse Sache. Es könnte sein, dass es morgen regnet, aber es könnte auch sein, dass es trocken bleibt. Und in diesem Sinne gebrauchen wir das Wort Glauben. Ein anderer sagt, ich glaube nur an mich selbst. Stimmt das? Wenn du im Bus stehst und der Bus in eine Kurve fährt, dann hältst du dich nicht an deiner Krawatte fest, sondern an der Haltestange. Auf der geraden Strecke ist es kein Problem, Balance zu halten. Aber wenn mein Leben ins Schleudern kommt, dann brauche ich einen Halt. Da ist es ganz schnell mit dem Glauben an sich selbst vorbei. Wie oft haben wir in der Vergangenheit von den Politikern gehört, schon seit über 2 Jahren, 2,5 Jahren, wollen sie uns glaubhaft machen, dass sie die Finanzkrise im Griff haben und dass wir in Europa auf einem guten Weg sind, obwohl sich die Situation ständig verschlechtert. Wir können ihren Worten keinen Glauben schenken, weil sich dauernd das widerlegt, was sie uns erzählen wollen und weismachen wollen. Und der griechische Philosoph Sokrates sagte einmal: Ich sehe kein Licht, ich glaube, dass es die Inseln der Seligen gibt, aber ich wünschte, wir hätten eine sichere Kunde, an die wir uns halten könnten, um wie auf einem Floß die stürmischen Meere von Zeit und Ewigkeit überqueren zu können. Sokrates sah nichts, glaubte aber, dass es die Inseln der Seligen gab, aber im nächsten Satz war er schon wieder voller Zweifel. Um was für ein Glauben handelt es sich nicht? Es ist nicht der Glaube an die Kirche oder irgendeine Religion. Wenn man diese Religionen oder der Glaube an die Kirche bis ans Ende verfolgt, so bleibt doch zum Schluss die Hoffnungslosigkeit und keine Gewissheit. Es ist kein Glaube, der Gewissheit schenkt. Ich denke nur an den Glauben der Zeugen Jehovas. Da sollen, glaube ich, 120.000 zum Schluss dabei sein. Was ist mit den Millionen von Anhängern dieser Religion, die gestorben sind? Viele Leute glauben an das Horoskop. Als ich früher noch gearbeitet habe, da wurde ich täglich in der Bildzeitung das Horoskop in der Pause gelesen. Andere glauben an den Arzt, an die Medikamente, an die sie sich klammern. Das ist ja wichtig, dass wir Ärzte haben, dass wir gute Medikamente haben. Aber sie können uns doch nicht den Halt geben, den wir für unser Leben brauchen. Es ist auch nicht der Glaube an das Gute im Menschen oder irgendwelche Kräfte in der Materie, sondern es ist der Glaube an den Gott, von dem es heißt: Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Es ist also der Glaube an einen Schöpfergott. Und da gibt es im Alten Testament einen wunderbaren Psalm, der Psalm 139. Und hier beschreibt der Psalmist, wie er sein Leben sieht und wie es entstanden ist und wie es bewahrt wird. Und ich möchte einfach einige Verse aus diesem Psalm lesen. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne, du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliegen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Dann etwas weiter, denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Es ist der Glaube an einen Schöpfergott, an den Gott, der mich selbst geschaffen hat und der mich wunderbar gemacht hat und der mich liebt. Und der mich so liebt, dass es meinen Verstand übersteigt. Der versprochen hat, mich niemals zu verlassen und sich immer um mich zu kümmern. Dieser Glaube wird ständig angefochten und in Frage gestellt von Umständen, Widerwärtigkeiten, von Menschen. Und deshalb braucht dieser Glaube einen starken Anker, einen starken Halt. Und den finden wir im Glauben. Dieser Glaube ist ein aktiver Glaube. In einer Übersetzung heißt es, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Die feste Zuversicht auf das, was ich hoffe, lässt mich also nicht passiv bleiben, sondern aktiv. Deshalb schreibt der Jakobus, der Glaube ohne Werke ist toter Glaube. In unseren Beispielen, die wir jetzt gleich, zwei wollen wir uns ansehen, werden wir sehen, dass dieser Glaube ein aktiver Glaube ist. Zunächst wollen wir uns Abel anschauen. Wir haben ja letzten Sonntag in der Predigt aus 1. Mose 3 die Geschichte von Adam und Eva gehört. Das trifft sich ganz gut, denn heute wollen wir uns ein paar Gedanken über Abel machen. Und zwar heißt es hier in dem vierten Vers, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Es ist der Glaube an einen vergebenen Gott. Was ist so bedeutsam am Glaube von Abel, dass er hier an erster Stelle steht und Gott heute noch durch ihn redet? Durch Glaube brachte Abel ein besseres Opfer dar. Abel kannte Gott nicht so, wie wir ihn heute kennen, weil Gott sich noch nicht in dieser Weise offenbart hatte. Wir haben ja einen großen Vorteil gegenüber den Christen des Alten Testamentes. Sie hatten nur eine Ahnung von dem, was einmal kommen wird. Und so war es auch mit Abel. Er wusste eigentlich nur das, was er von seinen Eltern gehört hat. Er wusste von dem Schöpfergott, wir hatten gerade gesagt, dass wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er die Welt erschaffen hat. Er wusste, dass durch den Glauben seiner Eltern die Sünde auch zu ihm gekommen ist. Er wusste auch, dass es in ferner Zukunft einen geben wird, der als Opfer für die Sünden der Menschen sterben wird. In diesem Glauben opferte er das Lamm, im Vertrauen, dass Gott dem Sünder gnädig ist. Er schaut weit in die Zukunft auf Jesus Christus, als er im Glauben sein Schaf opfert. Abel vertraute einem Gott, der den Sünder liebt und um des Opfer wegen vergibt. Und deshalb nennt Jesus ihn den Gerechten. Er sagt, Matthäus 23, 35, vom Blut Abels des Gerechten. Dieser Glaube hat Abel gerecht gemacht. Wie gesagt, wir wissen unendlich viel mehr von Gott als Abel. Erst durch Jesus Christus haben wir das ganze Ausmaß der Liebe Gottes erkannt. Paulus betet darum, dass wir die Länge, die Tiefe und die Breite und die Höhe der Liebe Christi erkennen. und begreifen sollen, die zu uns durch Jesus gekommen ist. Und Johannes ruft voller Erstaunen aus: Seht, macht die Augen auf, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Es gibt einen Gott, der uns leidenschaftlich liebt, der um des Opfer Jesu wegen uns unsere Schuld vergibt, der versprochen hat, uns zu keiner Zeit und unter keinen Umständen zu verlassen. Dieser Glaube wird angefochten und immer wieder in Frage gestellt. Auch in unserem Herzen spielt sich dieser Kampf ab. Er ist fast wie ein Strudel, der uns nach unten zieht, und wir meinen, keinen Halt zu finden. Am Anfang unseres Glaubenslebens hatte Gott uns starke Beweise seiner Liebe gegeben. Wir hatten uns darüber gefreut, und diese Freude, die hat man uns auch angesehen. Aber mit der Zeit spürten wir immer seltener diese Beweise der Liebe und Nähe Gottes. Wir fühlten uns verunsichert, wir waren voller Sorgen, Zweifel kamen auf, ob unser Verhältnis zu Gott noch in Ordnung ist oder ob irgendeine Sünde sich da eingeschlichen hat. Wir fingen an, Beweise zu suchen, dass Gott uns liebt, Beweise seiner Zuneigung, und wir baten ihn darum, diese Beweise zu geben. Und wir waren frustriert, wenn wir sie nicht erhielten. In uns keimte der Verdacht auf, die Beziehung zu Gott sei zerstört und vorbei. Vielleicht sogar hat sie noch nie bestanden. Hatten wir Trost empfangen, dann nur für eine kurze Zeit, und wir drängten Gott auf mehr Beweise seiner Liebe und Gnade. Brennan Manning schreibt in seinem Buch »Größer als dein Herz«: Die Sehnsucht nach immer neuen Beweisen der Vergebung, der bedingungslosen Annahme und Liebe Gottes, lass sie los. So kostbar, greifbare Bestätigung auch ist, sie schafft keinen Glauben. Wenn das Verlangen nach Bestätigung gebremst wird, entsteht Vertrauen. Und darum geht es. Und dahin will uns auch Gott führen, dass wir uns nicht mehr an sichtbare Beweise seiner Liebe festklammern, sondern dass unser Glaube eine feste Zuversicht ist auf das, was man nicht sieht. Eine feste Zuversicht auf die Worte, die wir in der Bibel finden. Ein Beispiel dafür ist, dass wir alle kennen, und besonders auch Eltern kennen. Ich kann doch nicht von mir reden, weil ich das gar nicht weiß, aber andere Eltern wissen das und Babys wissen das. Als Baby waren wir ständig von unserer Mutter umgeben. Das wissen wir, weil wir das heute als Eltern auch so gemacht haben. Ein Schrei und sie waren an unserem Bett. Wir fühlten uns versorgt und geborgen und niemals alleine. Mit zunehmendem Alter wussten wir, auch wenn die Mutter nicht da war, dass sie sich an ihrer Liebe und Treue zu uns nichts geändert hatte. In gewisser Weise wurden wir von dieser ständigen Sehnsucht nach ihrer Nähe und Geborgenheit entwöhnt. Allmählich wuchsen wir heraus, und wenn heute erwachsene Kinder noch immer an ihren Mutterrock hängen oder an der Schürze ihrer Mutter hängen, ist irgendwas in ihrer Entwicklung falsch gelaufen. Aber sowas gibt es heute auch noch. Vielmehr wuchs unser Vertrauen zu unserer Mutter, dass sich durch ihre Abwesenheit nichts an unserer Beziehung geändert hat. Und genauso ist es auch mit dem Glauben. Wenn sich Gott nicht beweist, dann wissen wir doch, dass sich sein Verhältnis zu uns nicht verändert hat. Jesus sagt es einmal so: Ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht weggehe. Warum sagt Jesus das? Wieso konnte das Weggehen gut für die Jünger sein? Solange Jesus auf Erden lebte, bestand die Gefahr, dass sie die Glaubensgewissheit aufgaben und sich auf die greifbaren und sichtbaren Beweise seiner Gegenwart verließen. Jesus körperlich vor sich zu haben, war gut, aber glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Seit der Himmelfahrt waren die Jünger darauf angewiesen, den Zusagen Jesu zu vertrauen. Und Vertrauen lenkt unseren Blick fort von uns auf Gott. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer. Diesem Opfer vertraute er. Dieses Opfer gab ihm Halt. Dieses Opfer ließ ihn nicht verzweifeln und verzagen. Abel hatte seine Zuversicht auf die Tatsache gesetzt, dass Gott dem Sünder die Schuld vergibt. Was hätte Abel an Gottes vergebender Gnade zweifeln lassen können? Seine vergangenen oder zukünftigen Sünden? Seine Treuelosigkeit, sein Rückfall in längst überwundene Abhängigkeiten, das Gefühl, Gott hat mich verlassen, Versagensangst, ich werde es nicht schaffen, der Spott der Menschen. Nichts von alledem für ihn zählte, allein Gottes gnädiges Handeln im Opfer. Seine Schuld ist vergeben. Dazu schreibt Paulus: Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist und der für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal, Angst, Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Es ist besser, an einen Gott zu glauben, der uns bedingungslos liebt und annimmt und unsere Schuld vergibt, als in Schuldgefühle, Versagensängsten und Zweifeln zu leben. Dieses untergräbt die Gegenwart eines liebenden und mitfühlenden Vaters. Zum Schluss das zweite Beispiel, Glaubensbeispiel Henoch. Der Glaube an einen Gott, der Hoffnung schenkt. Weiß jemand was über Henoch? Was ist denn mit denen passiert? Was? Der ist nicht gestorben, genau. Ja, also das ist das Henoch, der Mann an einen Gott, der Hoffnung schenkt. In was für einer Zeit hat Henoch gelebt? Die Menschen zu Henoch Zeiten lebten nicht wie er mit Gott. Das heißt, Henoch ging beständig mit Gott. Die Menschen damals gingen entschlossen und beständig einen anderen Weg, den Weg der Sünde und des Lasters und der Ausschweifung. Man wollte sich nicht mehr von Gottes Geist strafen oder zurechtbringen lassen. Jeder versuchte, das meiste für sich herauszuholen, ohne Rücksicht auf andere zu nehmen. Man boxte und trat sich nach oben. Diese Verse von Henoch, ich möchte nochmal lesen, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Und dann aus 1. Mose 5, 21, und Henoch lebte 65 Jahre Da zeugte er den Methuselah, und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang. Nachdem er den Methuselah gezeugt hatte und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. In dieser Zeit wird uns in der Bibel berichtet, und besonders in Versen davor, dass das Geschlechtsregister von Henoch so aussah, dass die Menschen geboren wurden und es endet mit dem Tod. Es war also ständig ein Geborenwerden und ein Sterben, wird uns in diesem Bibelabschnitt gezeigt und vorgestellt. Jeder Mensch, der geboren wurde, starb auch, mit einer Ausnahme, mit Henoch. Henoch wandelte mit Gott und war nicht mehr. Geboren werden, Sünde und Tod waren das Kennzeichen der damaligen Zeit. Die Welt reifte dem Gericht der Sintflut entgegen. Das war eigentlich kurz vor der Zeit von Noah. In dieser Zeit setzt Gott ein Zeichen der Hoffnung, ein Sieg über die Macht des Todes. Gott ist eine Realität, er ist der Herr über Leben und Tod. Und er durchbrach diese verhängnisvolle Kette von Geborenwerden und Sterben. Zeichenhaft hier an Henoch. Und diese Botschaft lebte Henoch. Sein beständiges Gehen mit Gott zeugte von dieser Hoffnung. Nachdem er gestorben wurde, hat man gesehen, aha, Henoch hat anders gelebt als wir. Er hat eine andere Hoffnung gehabt, einen anderen Anker, an den er sich festhielt. Wie war das möglich, daran teilzuhaben, an dieser Hoffnung? Durch den Glauben, sagt uns unser Wort. Der Glaube an Gott, der den Sünder liebt und begnadigt, ihn eine viel bessere Zukunft bei sich in der Ewigkeit verspricht, dieser Glaube hat Henoch angetrieben. Dieser Glaube war eine starke Motivation, sich vom Unglauben der Menschen abzuwenden und beständig mit Gott zu gehen. Henochs Aufgabe war es nicht, die Welt zu verändern oder zu verbessern, sondern zu zeigen, dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen, dass es einen Ausweg aus der Hoffnungslosigkeit von Tod und Gericht gibt. Als Lazarus gestorben war, tröstete Jesus Martha mit den Worten: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann stellt er die Frage: Glaubst du das? Jesus hat schon einige Menschen zum Leben erweckt, aber keinen, bei dem der Verwesungsprozess schon eingesetzt hatte. Er demonstrierte seine uneingeschränkte Macht, selbst da, wo körperlicher Zerfall schon eingesetzt hatte. Die Auferstehung von Lazarus ist ein Zeichen der Macht Gottes über den Tod. Und so war das auch damals mit Henochs Entrückung. Sie war ein Zeichen der Hoffnung für die Menschen damals. Es gibt mehr als nur dieses Leben auf der Erde. Es gibt eine Hoffnung über den Tod hinaus. Jesus hat die verhängnisvolle Kette von Geburt, Tod und Gericht zerstört. Und er fordert uns auf, ihm zu vertrauen und nachzufolgen. In einem anderen Vers im Hebräerbrief heißt es: Werft euer Vertrauen oder den Glauben nicht weg, welcher eine große Belohnung hat. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Der Glaube stützt sich auf die unverbrüchliche Zusage Gottes, eines unsichtbaren, aber realen Gottes, der mich geschaffen hat, der mich so leidenschaftlich liebt, dass er seinen geliebten Sohn für mich und für uns als Opfer für unsere Schuld gab. Er will unser Anker sein in stürmischen Zeiten, unser Halt, wenn unser Leben ins Schleudern gerät. Er gibt Hoffnung über den Tod hinaus. Amen. Wir wollen zum Gebet aufstehen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir danken für dein Wort. Wir danken dir, dass es ein fester Anker ist für unsere Herzen, dass darauf Verlass ist. Auch dann, wenn unser Leben ins Schleudern gerät, wenn die Umstände uns wie ein Strudel nach unten ziehen wollen, wenn wir nicht fühlen von deiner Macht, von deiner Gegenwart, dann hat dein Wort immer noch Bestand und wir können uns fest darauf vertrauen. Ja, wir danken dir, dass wir dich haben und dass wir dir nachfolgen dürfen. Wir danken dir, dass wir in dieser Welt Hoffnungsträger sein dürfen. Ja, und das wünschen wir, dass unser Glaube und unsere Hoffnung ausstrahlt auf andere Menschen. Bitte segne uns. Wir danken dir, dass du uns festhältst in jeder Situation unseres Lebens. Wir danken dir auch für dein Wort, dass du uns auch als Segen gibst. Und ich möchte den Segen lesen, auch aus dem Hebräerbrief, aus dem 13. Kapitel. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe von den Toten ausgeführt hat, mit dem Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, der rüste euch mit allem Guten aus, seinen Willen zu tun, indem er selbst in euch schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, Gott befohlen und fröhliches Kaffee trinken.